Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Da sind wir wieder.
Philipp, ich höre dich. Es läuft.
Ja, seit heute fühle ich mich wieder gut. Die Sonne kommt raus, nachdem ich, glaube ich, am Sonntag, also ich hatte mit einer Erkältung zu kämpfen tatsächlich. Das kalte Wetter.
Nee, ich wollte gerade sagen, bei dem Wetter.
Das kalte Wetter hat mich hier, nachdem wir auf den Bergspitzen Neuschnee gesehen haben und ich tatsächlich am vergangenen Sonntag den Ofen eingeheizt habe, weil es so arschkalt war, sind die Sonnenstrahlen heute, auch wenn die 20 Grad Marke noch nicht komplett geknackt wurde, aber die Sonnenstrahlen heute tun wirklich gut und ich glaube, jetzt kommt der Sommer zurück.
Ja, während du das erzählst, fängt es bei mir an zu regnen.
Echt? Oh nein!
Was es eigentlich auch den ganzen Tag schon tut.
Echt? War wirklich?
War gerade mal so ein bisschen Sonne jetzt tatsächlich zwischen den Regenwolken, aber jetzt fängt es an zu klopfen.
Ja, krass. Ich meine, es war frustrierend die letzten 2-3 Wochen, aber es hatte auch was Gutes. Ich meine, also hier, weiß nicht, wie es jetzt im nördlichen Deutschland aussieht, aber hier unten ist alles wirklich nass, alles sehr grün. Ja. Der Mais steht da wieder eins. Heute hat die SZ, glaube ich, getitelt, dass die Trinkwasserspeicher in Bayern sich erholen. Also, das scheint nicht nur Unwetterregen gewesen zu sein, der eigentlich für den Arsch ist, sondern tatsächlich auch mal vielleicht die nächsten 3 Wochen nachhaltige Wirkung zeigen könnte.
Das stimmt, wobei ich jetzt gelesen habe oder gehört habe, und das wäre ja quasi die Katastrophe für uns, dass der Wein damit nicht so gut klarkommt, weil unter Umständen die Trauben anfangen, du müsstest das ja wissen als quasi fast Winzer, Philipp, die Trauben wohl so anfangen können zu schimmeln. Man fängt jetzt an, das Blattwerk um die Traube zu entfernen.
Ja, ich glaube, dasselbe Problem haben auch Landwirte. Also ich glaube, das ganze Korn, was jetzt steht, es muss jetzt trocken werden, sonst fault's weg. Das stimmt schon, ja, aber es passt ja jetzt. Also wirklich diese
aber
Woche,
Korn
nächste
trinke
Woche.
Ich nicht so gern wie Wein.
Nee, ein Kornfanta ist doch fein. Bevor du jetzt sagst, dann legen wir mal los. Sag mir noch kurz, wie es dir geht.
Mir geht's bis auf das Wetter, was tatsächlich ja so ein bisschen auf die Stimmung drückt irgendwie, geht's mir sehr gut. Ja, doch.
Bist du so ein Wetterstimmungstyp, ja?
Na, nee, eigentlich überhaupt nicht. Mich stört es eigentlich überhaupt nicht. Aber ganz ehrlich, wenn es dann irgendwie so über Wochen geht, dann habe ich da irgendwann schon keinen Bock mehr zu. Und dann denke ich auch so, nee, auswandern. Jetzt möchte ich auch mal wieder irgendwie in der Sonne sitzen und manchmal denken wir ja hier schon über Glühwein nach.
Ja, und dein halb gebrochener Zeh?
Ne, der ist ja anscheinend gar nicht gebrochen. Ja. Und der ist tatsächlich komplett wieder heile. Ich habe, der ein oder andere hat mich aufgefordert übrigens, ich möchte doch das Röntgenbild gefälligst bei Instagram posten. Dann noch erzählt, dass ich den leider nicht mitbekommen habe, das Röntgenbild.
Du musst noch mal, sag doch noch mal kurz, was passiert ist.
Ja, ich habe in Badelatschen auf der Straße einen Trainingstennis-Dings ausprobiert.
Ja, dafür muss man halt über 40 Jahre alt werden, damit man endlich mal in Badelatschen auf dem Asphalt-Tennis spielt. Ja.
Danach dachte ich hätte mir den Zeh gebrochen. Bin in die Notaufnahme gefahren und habe da 4 Stunden gesessen, um hinterher zu hören, nee, ist nichts. Was es ist, wissen wir aber auch nicht.
Aber ist es, hast du denn noch damit jetzt zu kämpfen? Oder
nee, tatsächlich gar nicht mehr. Jetzt ist wirklich alles wieder gut. Aber zu dem Röntgenbild, vor mir war ja, also ne, die besagten Leute, die da saßen, wer das nicht gehört hat, gerne die letzte Folge hören. Vor mir ist einer entlassen worden und der wollte sein Röntgenbild unbedingt mitnehmen. Und der musste dann nochmal 3-4 Stunden warten, bis die das irgendwie, ich weiß gar nicht, auf einen Stick gezogen haben oder auf eine CD gebrannt haben. Ich weiß nicht, das könnte auch eine Diskette gewesen sein. Ja, genau. Das wollte ich mir sparen und gesagt, deswegen nehme ich es nicht mit.
Ja. Ja. Aber trotzdem schöne Überleitung. Röntgenbild passt zu Krankenhaus, Krankenhaus passt zu unserem Gast.
So sieht's aus.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Passierte Kost. Wir sind Philipp und Sören, eure Gastgeber. Ihr kennt uns mittlerweile und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid.
Heute haben wir eine besonders inspirierende Folge für euch vorbereitet. Wir dürfen einen herausragenden Gast begrüßen, der seinen Weg durch die Pflegelandschaft gegangen ist und dabei faszinierende Etappen erlebt hat.
Wir freuen uns darauf, Sebastian Dienst in unserem Podcast willkommen zu heißen. Er leitet nicht nur das Deutsche Herzzentrum der Charité, sondern er hat auch die Fusion dorthin begleitet. Sebastian kämpft leidenschaftlich für das Berufsbild der Pflege und setzt sich im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe ein.
In den kommenden Minuten oder Stunden werden wir Sebastian zu seinem außergewöhnlichen Werdegang befragen, aber auch Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen, Herausforderungen und Visionen bekommen.
Wir werden über seine Motivation sprechen, die Pflegelandschaft aktiv mitzugestalten, über die Freude, die er an seiner Arbeit findet und über die zukünftigen Entwicklungen, die er für die Pflegebranche erwartet.
Außerdem werden wir erfahren, wie er es schafft, trotz seines anspruchsvollen Berufslebens mittlerweile Ausgleich und Bewegung in seinen Alltag zu integrieren. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, lehnt euch zurück und taucht mit uns ein in eine inspirierende Unterhaltung mit einem wahren Experten und Vorreiter im Gesundheitswesen.
Herzlich willkommen, Sebastian.
Vielen, vielen Dank. Sehr tolle Einführung. Ja, wir werden ja auf alle Punkte wahrscheinlich gleich nochmal eingehen können. Tatsachen habt ihr exzellent recherchiert und stimmt perfekt. Manche kann ich vielleicht da etwas gerade rücken, aber das werden wir dann ja gleich zusammen rausfinden.
Sehr gut. Starten wir gleich rein, Sebastian. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal selber vor.
Sebastian Dienst, Gesundheits- und Krankenpfleger. Eigentlich 47 Jahre alt. Ich glaube, wichtig für euch zu wissen ist, Vater von 4 Kindern. Das prägt auch sehr und ist auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ja, Familie ist dann auch, glaube ich, manchmal wichtig zu sagen. Sohn eines Bankkaufmanns und einer Krankenschwester, mit 14 quasi ambulante Pflegefahrten begleitet und gleichzeitig Börsenspiele gespielt. Das hat auch etwas geprägt an der Stelle. Mein Vater war dann etwas enttäuscht, dass ich in die Pflege gegangen bin. Er wollte eigentlich, dass ich Steuerberater werde. Er hätte sich mein Leben wahrscheinlich sehr grundlegend anders entwickelt. Aber ich bin dann durch den Zivildienst eben in die Pflege gegangen. Und ja, muss man aber auch wissen, sozialisiert quasi, also meine Mutter in der ambulanten Pflege, mein Zivildienst in der Psychiatrie. Und als ich ja meine Ausbildung in der Somatik gemacht habe, dachte ich, oh Gott, ich habe einen falschen Beruf gewählt, weil ich war etwas überrascht. Ich habe meine Mutter als sehr selbstständige Person kennengelernt, die mit Ärzten ganz klar gesprochen hat, gesagt, ich brauche das Rezept für meinen Patienten, füllen Sie mal mir bitte aus. Im Zivildienst war ich Teil eines therapeutischen Teams und als Schüler in der Krankenpflege habe ich viermal Thermometer runtergeschüttelt und Essen ausgeteilt. Das war dann erstmal so ein bisschen überraschend. Aber der Pflegevirus war dann schon doch zu tief in mir drin an der Stelle und dann habe ich diese Ausbildung sehr, sehr gern gemacht, unglaublich viel übers Leben gelernt. Ich glaube, so geht es uns ja allen, dass wir da eine extreme Dosis Realität bekommen, nachdem wir da irgendwie aus der Schulzeit rausgegangen sind. Mhm. Aber sehr, sehr unzufrieden mit der Situation. Und da ich auch ein bisschen linken Vergangenheit hatte und ein bisschen Antifa und all sowas, dachte ich, okay, macht jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, Marsch durch die Institution, sondern muss das System von oben ändern. Und habe mich dann entschlossen, Pflege zu studieren und ja, dann ging es halt sehr, sehr schnell, vielleicht zu schnell, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass wir auch schon damals einen großen Fachkräftemangel auch im Führungsbereich hatten. Ich bin dann sehr, sehr schnell Stationsleitung, also Praxisanleiter, Stationsleitung, Zentrumsleiter geworden, dann Pflegedirektor mit 30 Jahren vom 1000-Betten-Haus, sehr schnell da auch Prokurist geworden, Leiter der Akademie, dann Geschäftsführer der Töchter- und Senioreneinrichtungen. Ja, und dann habe ich nochmal ein weiteres Mal das Krankenhaus gewechselt, wie so oft. Warum wechselt man? Weil man auch da mit ein paar Sachen nicht ganz zufrieden war. Hat mich dann nach Berlin verschlagen, das erste Mal. Das war auch ein ziemlicher Schock, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich komme mit so einer Mentalität nicht klar, dass immer alle anderen nur schuld sind und immer man versucht, die Schuld bei anderen zu suchen und selbst möglichst mit dem Rücken zur Wand zu stehen und die Sachen nicht ändern wollen. Also ich habe kein Problem damit zu sagen, wir haben ein Problem, die Situation ist ernst. Dann muss man halt eine Strategie haben, wie man sie löst. Aber man muss halt auch mal dann ins Tun kommen. Und das fand ich in Berlin, ist das nicht so ausgeprägt, diese Mentalität gefühlt. Ja, als ich dann eigentlich schon mit Berlin wieder so ein bisschen abgeschlossen hat, kam dann damals die Anfrage vom Deutschen Herzzentrum Berlin, ob ich dort Pflegedirektor werden möchte. Und eigentlich haben sie damals gefragt, ob ich jemanden kenne fürs DHZB. Weil ich immer gesagt habe, ich gehe erst aus Neukölln weg, wenn wir da fertig sind. Aber ich kam aus einer sehr ätzenden Sitzung raus, als dieser Anruf kam und dann habe ich gesagt, so, wisst ihr was, lasst uns mal unterhalten. Dann bin ich zum DHZB, ja, da auch wieder eine besondere Situation vorgefunden und die Mission war klar, die Pflege, die im DHZB schon nochmal ein bisschen Eigenentwicklung hat, kommen wir wahrscheinlich gleich im Gespräch drauf, so ein bisschen zu bewahren, um gemeinsam dann mit der Charité besser zu werden. Das war so ein bisschen der Auftrag und das waren jetzt harte Jahre, gebe ich schon ganz ehrlich zu, aber da haben wir schon, glaube ich, viel erreicht. Und jetzt zusammen mit der Charité und dem neuen Team in der Charité, da hat sich ja auch wahnsinnig viel geändert. Wir sind, glaube ich, gerade schon in einer besonderen Zeit und einer besonderen Situation. Ich glaube, das fühlen auch viele Menschen. Dass, also wenn wir es jetzt nicht irgendwie endgültig das Ruder rumreißen, dann werden wir es in den nächsten 30 Jahren nicht rumreißen. Dann wird es weiter nur irgendwelche Assistenzberufe geben und wenig Eigenständigkeit und eine völlige Verlust von Anschluss an alle internationalen Entwicklungen. Ich glaube aber, dass wir das Ruder jetzt noch rumreißen können und es jetzt packen können, weil ich erlebe einfach, dass ganz viele gute Leute gerade zusammenkommen und dieses alte Gejammere und immer sind die anderen schuld und die Pflege ist an nichts schuld und so viele andere Sätze, diese Standardsätze, die hören mehr und mehr auf. Und euer Podcast ist ja auch so ein Beispiel dafür. Und ich glaube, da gibt es eben immer noch viel mehr. Und Ich glaube an diese Bewegung. Ich glaube daran, dass sich da jetzt einfach ein paar Leute verbünden werden, das Positive sich verbünden wird. Und ich glaube, das wird gut tun.
Ja, vielen Dank. Du hast uns jetzt schon so einen Einblick über den Weg gegeben. Also mir ist so in den Kopf geschossen, als du gesagt hast, von Stufe zu Stufe immer höher irgendwie. Wie passiert sowas? War irgendwie so. Ja, also was hat dich motiviert, immer noch mal diesen Schritt weiterzugehen?
Ich glaube, eine Unzufriedenheit. Also ich glaube, das ist der wichtigste Motor für Führungskräfte. Also Führungskräfte sollten einen gewissen Schuss Unzufriedenheit in sich tragen und Sachen verändern wollen. Also wenn man nur eine Führungsposition anstrebt, um des Titels willen oder der vermeintlichen Macht oder Einfluss, dann ist das schon der erste Grundfehler im System. Hatten wir, glaube ich, manchmal eine Zeit lang zu lang in der Vergangenheit. Ich war einfach unzufrieden, habe halt meinen Mund nicht halten können. Das fing schon manchmal an bei irgendwelchen Chefarztvisiten, wo ich trotzdem meine Meinung für den Patienten gesagt habe. Und ich habe selten komischerweise festgestellt, dass ich dafür abgebügelt worden bin, sondern ich habe immer eher gemerkt, so wow, da äußert jemand seine Meinung und die ist fundiert und dann lasst uns mal unterhalten. Also so fing das ganz klein schon an. So bin ich sehr früh Praxisanleiter geworden. Und dazu möchte ich auch ganz viele Menschen ermutigen, dass sie einfach ihre Meinung sagen sollen. Fundierte Meinung wäre noch ganz gut dabei.
Sebastian, du hast die Fusion vom Deutschen Herzzentrum Berlin zum Deutschen Herzzentrum der Charité miterlebt und begleitet. Welche Herausforderungen gab es dabei und was waren die entscheidenden Erfolgsfaktoren?
Es gab ein Team, was eine Idee hatte, was wir insgesamt damit mit dem Projekt erreichen wollen. Es gab eine Idee von einer Veränderung von der Gesundheitsversorgung. Es gab eine Idee auch von Veränderungen in beiden Organisationen, weil beide Organisationen auch Veränderungsdruck in meinen Augen haben und hatten. Und diese Vision einer besseren Gesundheitsversorgung, einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung, dass sich die Organisationen verändern müssen, um diese Ziele zu erreichen, die hat uns, glaube ich, die ganze Zeit getragen. Hindernisse gab es brutal viele. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Eine 30 Jahre alte Stiftung des bürgerlichen Rechts und eine 300 Jahre alte Universitätsmedizin zu fusionieren. Da kommen so bestimmte Kulturen, die aufeinander prallen und auch unglaublich viele Ängste in der Belegschaft, aber auch bei Abteilungsleitungen und vielen anderen Akteuren. Und ich glaube, manchmal gab es Momente, wo wir die Idee ein bisschen vergessen haben und uns unglaublich viel mit Paragraphen beschäftigt haben und mit Satzungen und Buchstaben. Das waren die frustrierenden Momente, würde ich die mal so nennen, wo du gemerkt hast, wie so alte Machtthemen wieder hochkommen. Und dann gab es aber immer die Momente, wo zum Glück irgendjemand im Raum gesagt hat, hey, jetzt lass uns mal auf die Idee konzentrieren, warum wir das eigentlich alles machen wollten und gemacht haben. Und das waren immer so diese Push-Momente sozusagen, wo dann, glaube ich, viel passiert ist. Klar ist auch, ehrlich gesagt, dass wenn du so einen Merger dann schaffst zum 31.12.22, dann hast du, ehrlich gesagt, nur das kleine Vorspiel geschafft. Ja, also jetzt beginnt die eigentliche Arbeit und läuft die ganze Zeit. Man hat versucht im Vorfeld einiges zu regeln. Man hat ja auch vieles gut geregelt. Wir haben es geschafft, dass die Mitarbeiter übergeleitet worden sind, sie alle ihr Geld bekommen, dass die Patienten versorgt sind und, dass weiter auch wenigstens Material auf den Stationen ist. Aber das sind die Basics. Jetzt geht es viel, viel mehr darum, wo sind jetzt die weiteren Störfaktoren, wo sind die neuen Ängste, wo sind Probleme aufgelaufen, die teilweise massig da auch aufgelaufen sind. Aber auch da gilt es immer wieder darum, sich zu fokussieren, warum tun wir das eigentlich? Ja, dann kriegst du auch die Leute wieder an den Tisch und kriegst es wieder bewegt. War eine sehr, sehr harte Zeit und ist auch gerade eine sehr harte Zeit. Wir haben auch ein paar Wunden einstecken müssen, paar Rückschläge einstecken müssen. Aber eine Bewerberin hat mir auch mal so toll gesagt, ach Herr Dienst, wissen Sie, im Leben geht es nicht darum, nie hinzufallen, sondern es geht immer wieder darum, aufzustehen. Ja, und ich glaube, in der Phase sind wir auch gerade. Und das einfach jetzt auch mit meiner neuen tollen Kollegin Anke Jentsch jetzt auf der Charité. Macht es wahnsinnig viel Spaß. Wir arbeiten viel zusammen, stimmen uns ab und da wird schon was passieren.
Ja, und eine der Bewerberinnen war ja Annegret Schönfeld in den letzten Monaten oder Jahren. Ich glaube, Anfang 2020 oder so hat sie gestartet und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie sagte, dass sie mit dir gesprochen hat oder das Vorstellungsgespräch geführt hat und danach hat man eigentlich gar keine Chance mehr, nicht dort zu arbeiten, wo du bist. Das hat sie gesagt. Was mich aber jetzt, bevor wir noch weiter da vielleicht etwas tiefer einsteigen und auch weiter direkt über dich als Person sprechen, ich habe eine Frage und zwar zu dem alten Konstrukt und zwar zu dieser Rechtsform, in der das Deutsche Herzzentrum Berlin ja ursprünglich existierte, also die Stiftung bürgerlichen Rechts. Es gibt ja durchaus in Deutschland unterschiedliche Einrichtungen, die auf Stiftungen basieren und oft gibt es ganz absurde alte Stiftungssatzungen. So habe ich mal von einer gehört, wo noch die Satzung irgendwie jedem Patient pro Tag ein Liter Rotwein oder so zusagt oder so. Und man kann sich das aber auch, man muss den nicht trinken, man kann sich das
wahrscheinlich in Freiburg.
Genau, ich hätte die Adresse auch gern.
Ich glaube, ich muss eh mein Knie machen lassen. Gab es irgendwas ganz Absurdes im Deutschen Herzzentrum Berlin, was irgendwie die Stiftungssatzung vorschrieb und was man machen musste, aber nicht wirklich Sinn hatte oder vielleicht auch überholt war?
Nee, also ist mir tatsächlich nicht so stark aufgefallen. Es war eher interessant, wie diese Organisation innerhalb von 30 Jahren eine sehr starke Eigenkultur sozusagen entwickelt hatte als Stiftung, mit einer sehr, sehr hohen Identität und da sind ja auch wahnsinnig Sachen passiert. Es ist auch eine riesen Erfolgsstory gewesen, aber wie immer, es ist ja oft im Leben so, du hast Erfolg, dann hältst du an Erfolg fest. Also das nennt man die Phase der Stabilität und dann, wenn du zu lange dran festhältst, gibt's halt irgendwann die Phase der Stagnation. Und dann kommt Eruption, ja. Und das ist so, glaube ich, das, wo manche Organisationen, also ich glaube, jede Organisation hat diese Zyklen. Jede Organisation passiert das. Je Mensch passiert das, glaube ich, auch. Das ist jetzt gar nicht so ein Organisationsthema. Das kennen wir auch von uns selbst auch manchmal. Also insofern, nee, in der Satzung habe ich jetzt nichts Dramatisches gefunden. Ich war aber auch ehrlich gesagt nicht so viel mit Satzung beschäftigt. Ich musste mich erstmal wirklich sehr stark um die Menschen kümmern, um die Mitarbeiter da kümmern. Da gab es eine gewisse Identitätskrise in einer sehr, sehr starken Pflege. Aber da gab es ein paar Themenführungen und ein paar andere Sachen, die erstmal bearbeitet werden mussten. Da bin ich auch nicht so der Satzungsmensch, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin da eher ein anderer Typ Führungsmensch.
Verstehe. Kannst du noch so ein paar Eckdaten zum Deutschen Herzzentrum uns nennen, wie zum aktuellen Stand? Wie viele Betten, wie viele Mitarbeiter sind denn am Start?
Wir sind jetzt insgesamt über 20 Stationen, die auf dem gesamten Campus, also auf allen drei Campis der Charité verteilt sind. Also immer noch am meisten halt im Wedding, im CVK, wo auch unser Stammhaus sozusagen noch ist. Natürlich auch ein sehr intensiv und IMC-lastiger Bereich sozusagen. Deswegen nennen wir unsere Normalstation ja oft Normal-Plus-Station, weil eben auch auf unseren Normalstationen wirklich sehr viel Monitoring läuft, sehr viel Intensivtherapie eben auch notwendig ist. Deswegen von den Mitarbeitern wären es so ungefähr, ich glaube, es sind so 800 Mitarbeiter, die in dem Bereich unterwegs sind. Und wie gesagt, wir sind eben ein Teil der Charité, ein besonderes Zentrum, wenn du so willst, in der Charité. Also es wurde so extra das Unimed-Gesetz geändert und die Satzung der Charité geändert, weil wir eben auch nochmal eine eigene Aufbaustruktur haben. Also ich bin mit meinen ärztlichen und meinen Verwaltungskollegen eben Teil eines Vorstands für dieses Deutsche Herzzentrum der Charité, der eben neben dem Charité-Vorstand agiert und haben eben auch einen eigenen Aufsichtsrat, wenn du so willst, heißt bei uns Verwaltungsrat, der uns dann eben kontrolliert. Also aber wir sind eben so auch ein Teil der Charité. Also ein sehr, sehr spannendes Konstrukt, was auch vielen Rechtsanwälten viel Kopfschmerzen bereitet hat. Aber die Idee war eben, in der Charité gab es eben jetzt eine lange Phase, das darf ich glaube ich so sagen, der Zentralisierung und auch Sanierung. Ich meine, das ist ja auch öffentlich gesehen und begleitet worden. Ich denke, das ist auch teilweise sehr erfolgreich passiert. Die Marke Charité ist extrem gut positioniert worden. Man hat sich saniert, man hatte auf einmal die schwarze Null. Aber wir alle wissen, dass eben auch Sanierung und Zentralisierung auch seinen Preis eben hat. Und wir sollen jetzt quasi so das Beispiel der Dezentralisierung sein. Also wie du halt von der zentralisierten Phase in eine dezentralisierte Phase kommst. Das halt schon sehr drastisch mit dem eigenen Vorstand. Das hat eben was mit der Historie jetzt zu tun. Das wird man wahrscheinlich nicht mit jedem Zentrum so machen. Aber so war jetzt erstmal der Weg. Also wenn dich noch weiter interessiert, sind noch sehr viele OPs, die dazukommen, Herzkatheter, Labore, Ärzte und. Alles zu sehen auf der Homepage www.drzt.de oder charité.de, wo es auch direkt zu der Karriereseite geht.
Ah ja, sehr gut. Werden wir natürlich auch hier wild verlinken.
Sebastian, jetzt wissen wir aus genau zwei Podcast-Folgen, und zwar auch Elena Wutzel war ja schon bei uns, Annegret Schönfeld war bei uns, aber auch andere Vertreter deutscher Kliniken, die Teil des Magnet for Europe-Projekts sind, und die haben uns tatsächlich aus ihrer operativen Brille darüber berichtet, was sie tun und warum sie es tun und was sie motiviert und antreibt und was sie vor allen Dingen so gut an diesem Konzept finden. Was sagst du denn zu Magnet for Europe und zu dem Konzept, was dahinter steckt, nochmal aus einer ganz anderen Management-Perspektive, als jetzt die Gäste zuvor sie hatten?
Also erstmal bin ich relativ stolz darauf, dass die Gäste, die davor waren, in meinen Augen auch hervorragende Mitarbeiterinnen und auch sehr, sehr gute Freunde oder Kollegen auch geworden sind, jetzt auch ein bisschen in dieser Magnet for Europe-Zeit, wo es ja und das vielleicht ist eines der größten Benefits von Magnet for Europe, es gab eben eine Vernetzung von Häusern, die Sachen anders machen wollten. Und dieses Netzwerk, was eigentlich entstanden ist, das ist eigentlich der absolute Benefit davon. Das ist jetzt, hoffentlich sind mir einige tolle Mitarbeiter aus der TU nicht böse, die natürlich auch ihre Forschungsfrage beantwortet haben wollen. Aber tatsächlich, glaube ich, dieses Netzwerk ist ein ganz großer Benefit. Wenn du mich jetzt nach Magnet insgesamt fragst, bei mir ist so, ich habe über Magnet das erste Mal in meinem Studium sozusagen gehört, als ich wirklich suchend war und auch so ein bisschen verzweifelt war, weil ich dachte so, wie kriegen wir das weiterentwickelt hier im deutschen Gesundheitssystem und wo wird es mit der Pflege hingehen? Und war eben so ein bisschen durch die Ausbildung desillusioniert. Mein erster Einsatz war auch nicht gerade der einfachste, als ich mein Examen gemacht habe. Es war auch ersten Tag Frühdienst, zweiten Tag alleine Nachtdienst, das war meine Einarbeitung. Das ist dann auch so, wo du dann vielleicht manchmal denkst, so, okay, was läuft hier schief? Und dann habe ich auf einmal mit diesem Magnet zu tun gehabt. Und für mich stehen bei Magnet zwei Sachen ganz im Mittelpunkt, die mir unglaublich wichtig sind. Das erste ist, dass Magnet bewiesen hat, dass das System egal ist, in welchem du arbeitest. Du kannst Sachen verändern. Also sprich, das Magnet-Konzept, wisst ihr selbst, kommt aus Amerika, einer Zeit, die gar nicht so unähnlich war wie die jetzige deutsche Zeit in meinen Augen. Und in einem und demselben Gesundheitssystem haben Krankenhäuser extrem unterschiedliche Ergebnisse gehabt bezüglich Mitarbeiterzufriedenheit und Patientenzufriedenheit und Outcome. Ja? Das heißt, es war nicht das politische System schuld, es war nicht das Gesundheitssystem schuld, sondern du kannst innerhalb ein und der bestehenden Gesetze und Systeme sozusagen Veränderungen herbeiführen und positiv sein. Das war das Erste, was ich halt cool fand, weil dann musste ich halt nicht auf irgendwelche Gesetzesänderungen warten oder auf irgendwelche Politiker, sondern ich kann halt in meiner eigenen Organisation wirken. Und das zweite Thema, was am Magnet für mich so wichtig war, damals zu lernen, ist, dass Pflege wirkt. Also, dass es Länder gibt, die schon längst bewiesen haben, dass der richtige Personaleinsatz mit den richtigen Leuten direkten Outcome auf Mortalität hat, auf Risiken, auf Outcome. Also, dass Pflege nicht einfach irgendein nettes Beiwerk ist, so ein ganz zentraler, nicht Bestandteil, sondern messbarer Bestandteil sozusagen des Gesundheitsprozesses. Und das macht Pflege bedeutend. Pflege ist nicht bedeutend, weil wir eine große Berufsgruppe im Krankenhaus sind. Ja, das, also die Anzahl von Mitarbeitern macht dich nicht bedeutend, sondern bedeutend ist, ob du etwas beiträgst für die Primäraufgabe der Organisation, in der du unterwegs bist. Und das tut die Pflege. Messbar. Dann habe ich immer von Magnet geschwärmt und man hat mir immer gesagt, Sebastian, was hast du mal mit deinem Magnet? Das geht gar nicht hier in Deutschland. Das wirst du nie schaffen in Deutschland. Das wird nie funktionieren. Das habe ich mir in jeder Organisation anhören müssen. Ja, und von ganz vielen Kollegen, auch im DBFK und in ganz vielen Sachen. Und eine der meisten Begründungen, über die ich wirklich heute immer noch verzweifle und sauer bin, weil ich sie immer wieder höre, ist, du, da muss der Pflegedirektor einen Master haben. Also wenn du Magnet willst, schaffst du dich doch selber ab. Du hast doch nur ein Diplom. Und das ist so, wo ich denke, in welchem Film sitze ich gerade hier? Also wenn ich es schaffen würde, ein Krankenhaus in Magnet reif zu machen, Du, ganz ehrlich, wenn ich dafür sogar meinen Stuhl hergeben müsste und andere auf meinen Stuhl gehen, die einen Master haben, ich glaube, die Organisation wird mir einen sehr, sehr guten Job irgendwo anders besorgen, in wichtiger Funktion, weil der Outcome für das Krankenhaus gigantisch sozusagen ist. Aber das ist so typisch deutsche Denke, ne? Also so, oh Gott, was passiert da mit mir? Wie gesagt, deswegen habe ich immer nach diesen Magnet-Prinzipien gearbeitet. Ich habe das oft gar nicht Magnet genannt. Übrigens wie viele Fliegedirektoren in Deutschland. Ich kenne einige, gerade aus dem Magnet for Europe-Netzwerk, die arbeiten schon total lang nach Magnet-Prinzipien, nennen das nur nicht so. Ja? Mhm. Weil die Magnet-Prinzipien natürlich erstmal ganz allgemeingültige Management-Prinzipien sind. Das ist nicht Rocket Science, was da drin steht. Das Anstrengende und Komplexe bei Magnet ist, diese enorme Datenfokussierung und vor allem das Thema Shared Decision. Damit haben wir vor allen Dingen Probleme in Deutschland. Ja? Also wie gesagt, deswegen kenne ich einige Kollegen, die so arbeiten, diese Richtung arbeiten, und Magnet for Europe war dann quasi ein Booster, wenn du so willst. Ja? Also da waren quasi die, die immer schon mit Magnet geliebäugelt haben, aber sich nicht getraut haben oder immer wieder dafür gesagt worden ist, das wird sowieso nicht klappen. Die haben sich da auf einmal versammelt, zu einem ganz großen Teil. Und die haben diese Energie da entfaltet an der Stelle. Das ist Magnet for Europe oder der große Benefit sozusagen davon. Entscheidend wird sein, dass wir diese Magnet-Prinzipien in die deutsche Krankenhauslandschaft bringen und wir in Deutschland beweisen, dass es anders geht. Ich meine, wir haben eigentlich Geschäftsführer von großen Klinikkonzernen, die stellen sich hin und sagen, ich kann als Geschäftsführer so nichts machen, die Politik ist an allem schuld. Was soll das? Also ich meine, dann muss ich die Position nicht bekleiden. Ich kann Sachen in meiner Organisation ändern. Dazu muss ich viele Rädchen bewegen. Das ist sau anstrengend. Ja, Punkt.
Ja, um diese ganzen kleinen Rädchen zu bewegen, muss man wahrscheinlich auch einen ganz besonderen Führungsstil mitbringen oder zumindest eine hohe Führungskompetenz und eine Flexibilität. Und du hast ja bestimmt ganz viele unterschiedliche Aufgaben in deinem Haus. Kannst du uns da mal einige Aspekte deiner tatsächlich operativ tätigen Arbeit näher bringen und vielleicht das ein oder andere erzählen, wo du glaubst, dass genau du an den Punkten vielleicht anders handelst als andere? Weil bei euch scheint es ja ganz gut zu funktionieren. Zumindest ist es das, was jetzt einige Quellen bisher berichtet haben.
Und das ganz ohne Master.
Ja, also, ich versuch's mal so einzuordnen. Ich glaube, ich habe einen sehr großen Vorteil, und da muss ich auch meinen Eltern sehr dankbar sein. Ich bin so ein klassisches Westkind und er ist halt eher sehr behütet groß geworden, also sprich Puderzucker rektal, wie ich es manchmal nenne. Also wenn du so 76 geboren bist, deine Eltern sich für dich engagiert haben, für den Beruf engagiert haben, ich wusste, dass ich immer weich fall. So, und das macht dich auch angstfrei in bestimmten Situationen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Merkmal sozusagen, dass ich eine gewisse Unabhängigkeit genieße und genießen kann. Und dann kannst du eben auch manchmal sehr deutlich sagen, was dir nicht passt. Oder also du musst nicht immer mitschwimmen sozusagen an bestimmten Punkten. Ich glaube, das muss einem schon klar sein, dass die Rolle Pflegedirektor eine extrem schwierige Rolle ist. Du bist in einer sehr schwierigen Sandwich-Position, da haben wir uns aber auch selber reingebracht, da komme ich gleich drauf. Deswegen, glaube ich, muss man schon sagen, dass auch das Thema Angst, Sorge durchaus ein Thema ist bei Pflegedirektionen. Und wir haben das auch erlebt, ehrlicherweise. Also ich kenne sogar hervorragende Pflegedirektionen, die sind teilweise einfach ausgewechselt worden, weil sie irgendwo mal was Falsches gesagt haben. Hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber ich würde es mal echt ein bisschen unterstellen, ohne jetzt auf die Tränendrüse zu drücken, das würde mit anderen Berufsgruppen schwerer sein. Da sind schon Sachen in der Vergangenheit passiert und die haben sich ein bisschen in das kollektive Bewusstsein von Pflegenden und Pflegedirektionen reingebrannt. Das merkst du, wenn du so mit diesem Kollegenkreis auch sprichst. Die haben so ihre Erfahrungen auch gemacht. Die Frage ist, warum ist das passiert? Und ich glaube, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, da haben wir einen Anteil dran als Pflege. Ich versuche das mit einer Sache zu begründen. Die Aufgaben eines Pflegedirektors oder Pflegedirektoren heutzutage in Krankenhäusern sind unglaublich managementlastig. Also wir kümmern uns um Rekrutierungsprozesse, um Personaleinsatzprozesse, um Qualitätsprozesse, um Einkauf, um x Themen sozusagen, die gar nicht originär unsere Aufgabe ist. Die auch Chefärzte erstmal von sich abweisen würden, weil Chefärzte unterhalten sich mit ihren Mitarbeitern 90% fachlich. Ja, die unterhalten sich über die neuesten Behandlungsmethoden, was gerade in den neuen Papern drin steht, wie man jetzt die neueste Krankheit, oder nicht die neueste, sondern die alte Krankheit mit neuen Therapiemethoden behandelt, Wann tun wir Pflegedirektoren das denn mal mit unseren Mitarbeitern? Ich unterhalte mich mal mit meinen Stationsleitungen 90% über Management-Themen. Finde mal den Fehler. Das heißt, wir sind auch teilweise manchmal in fast so einer unguten Konkurrenz zum Verwaltungsbereich. Also wer ist denn der bessere Personaler im Krankenhaus? Ja, und wer ist der bessere Manager? Und in diese Rolle haben wir uns manövriert, weil wir uns zu wenig um die eigentliche Profession und um die eigentliche Fachlichkeit gekümmert haben. Ich kenne Pflegedirektionen, tut mir leid, wenn ich so hart sage, aber die wussten über die Kacheln im Neubau besser Bescheid, als das, was auf ihren Stationen passiert. Mhm. Es war ja auch nicht schön, was auf den Stationen passiert. Vielleicht wolltest du das auch manchmal gar nicht mehr wissen. Ja? Und deswegen haben wir so diese verzweifelte Suche im Management gesucht und nicht in unserer eigenen Profession. Während die Ärzte ihre Profession und damit ihre Machtbasis extrem ausgebaut haben und der Verwaltungsleiter, der vor DRG-Systemen, man hat gesagt, Kosten zusammengesammelt hat und die dann an die Kassen weitergereicht hat, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, der war auf einmal der Geschäftsführer im Haus. Also was sich da auch geändert hat. Ja? Ich glaube, ich habe einfach den Wahnsinnsvorteil und das Wahnsinnsglück gehabt, dass ich eben in dieser DRG-Zeit meine Ausbildung gemacht habe, durch die Sozialisierung meiner Eltern etwas von Management verstehe, aber sehr viel von meiner Profession eben auch verstehe. Ich glaube, ich habe versucht, wirklich diesen Spagat so ein bisschen auszuhalten und bestimmt, ich mache manchmal bestimmte Management-Themen, zurzeit wieder viel, viel zu viel und bin viel zu wenig in meiner Profession unterwegs. Das ist auch ein Vorwurf, was meine Mitarbeiter mir berechtigterweise zurzeit machen. Aber ich hoffe, das wird sich bald ändern, indem wir eben bestimmte administrative und Management-Vorgänge wieder stabilisieren können und ich mich dann wieder mehr um die Inhalte kümmern kann. Und das kann auch nur der eigentliche Weg nach vorne sein. Also das ist so der Spagat, glaube ich, in den Pflegedirektionen oft stehen. Und wir haben eben diesen Druck, weil wir wissen, dass wenn bestimmte administrative Sachen nicht funktionieren, eben unsere Mitarbeiter auf den Stationen, die ersten sind, die leiden. Hört sich jetzt auch wieder mit nach Tränendrüse an, aber das sind die, die es als erstes abfangen dürfen sozusagen. Und ich sehe das nicht als Schwäche, ich sehe das als Stärke, nur dann müssen wir uns sehr klar in die Kundenrolle reinbringen und sagen, hey, ich bin hier kein Bittsteller, sondern ich bin hier derjenige, der das System zusammenhält. Also sag ich, wie hier die Prozesse laufen. Und das ist mein Job, da meinen Mitarbeitern den Rücken freizuhalten, sie zu unterstützen, ihnen diese Macht zu geben, in diese Rolle zu kommen. Und ja, ich glaube, das ist einer meiner wichtigsten Anliegen.
Wenn du die letzten zwei Wochen denkst, hast du ein Beispiel, wo es geklappt hat und ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat?
In den letzten zwei Wochen war ich sehr damit beschäftigt, lose Enden aus dem Merger irgendwie zusammenzuhalten und zu verknüpfen. Also da habe ich mich wirklich, habe ich mich wirklich sehr viel wie Brandfeuerwehr gefühlt. Aber gleichzeitig haben wir es eben auch geschafft, Sachen nach vorne zu bringen. Wenn du siehst, was da zum Beispiel mit einem Expertenstandard jetzt Hautintegrität passiert ist, den wir auf einer unserer Stationen eben ausprobiert haben, wo eine Gesundheits- und Krankenpflegerin, die keinen Master oder ich weiß auch nicht mal, ob die jetzt Master oder Bachelor hat, ich hoffe, sie schlägt mich jetzt nicht, wenn sie es hört, aber sie hat sich einfach engagiert und an der Studie teilgenommen und hat es halt super gemacht, ja, und da haben wir wieder inhaltlich Wasser unter den Kiel gewonnen. Also wir haben, es ist sehr viel Frust und Freude sozusagen gerade. Wir haben manchmal totale Tiefpunkte in bestimmten Bereichen. Aber dann sehen wir eben auf einmal, was wir da auch geschafft haben, was wir nach vorne bringen konnten, welcher Power wir jetzt teilweise zusammen. Wir haben jetzt eine große Workshop-Reihe, haben wir auch in den Social Media so ein bisschen gepostet, wo wir mit allen Stationsleitungen über die Rolle der Stationsleitung gesprochen haben in den nächsten Jahren bis 2030. Und genau darum ging es, dass die Stationsleitungen gesagt haben, wir wollen auch teilweise weg von dieser rein nur Management-Prellbox-Situation. Wir wollen uns auch inhaltlich engagieren. Wir wollen das machen. Oder wir wollen es wenigstens koordinieren und unseren Kollegen den Rücken frei halten, dass die das eben machen können. Und das sind natürlich totale Highlights dann wieder. Ja, also so wechselt sich Lust und Frust da immer so ein bisschen ab. Die letzte Zeit war schon sehr, sehr hart, aber ich glaube, wir kommen jetzt so nach einem halben Jahr mehr und mehr in Modus.
Sehr gut. Jetzt ist natürlich auch eine spannende Frage. Ihr seid gemerged, zumindest so gut wie. Es gibt ein paar lose Enden noch an der einen oder anderen Stelle, aber mal in Bezug auf den Personalstand oder auf den Personalnotstand, wenn man euch mal als Unternehmen im Unternehmen betrachtet, im Vergleich zum Rest der Charité oder auch im Vergleich, wir wissen, du bist auch gut vernetzt, steht ihr sehr gut da vielleicht auch im Vergleich zu anderen Häusern oder ist es auch bei euch schwierig?
Naja, das sind mehrere Themen. Ich würde es mal so zusammenfassen. Als ich damals im DRZB angefangen habe, hatte ich quasi so 5 Kündigungen pro Woche und ein Bewerbungsgespräch alle 5 Wochen. Das war so mein Start sozusagen damals. Wir haben das dann nach und nach umdrehen können und hatten eher 5 Bewerbungsgespräche pro Woche und eine Kündigung alle 5 Wochen. Das hat dann eben zu einem Personalaufbau um, glaube ich, so fast 16% geführt. Wir haben die Fluktuationsrate halbieren können, die Krankheitsquote unter Deutschlanddurchschnitt drücken können und hatten schon im DRZB dann, ehrlich gesagt, schon ziemlich gut besetzte Stationen. Also das haben sogar auch die Mitarbeiter uns irgendwann mal zurückgespiegelt. Ich kann mich dann an eine Station erinnern, wo mich eine Kollegin, die mir vor 3 Jahren gesagt hat, hier bricht alles auseinander und die wollte damals auch kündigen. Die hat gesagt, ob ich noch wirklich noch einen einstellen will für die Station. Ja. Und da habe ich gesagt, naja, doch, wir wollen weiter einstellen, obwohl ihr schon ganz gut besetzt seid, weil wir werden diese Kollegen alle brauchen, um die Station, die wir auch zusätzlich bekommen haben aus der Charité, auch mit unterstützen zu können. Und weil wir alle wissen, was auch in der Zukunft passieren wird, sprich demografische Entwicklung und all sowas. Also es gab auch viel Austausch mit Carla Eisel und wir haben uns auch viel unterhalten. Und die Charité hat dann ja diesen sehr besonderen Weg gegangen, der auch, glaube ich, sehr Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich mit dem Tarifvertrag Gesundheitsfachberufe, wo ja auch feste Patientenpersonalverhältnisse tariflich zum ersten Mal sozusagen niedergeschrieben worden sind, wo sich Mitarbeiter darauf berufen können und eben auch entlastet werden, wenn sie eben nicht eingehalten werden. Und diese Patientenpersonalrelationen sind ja wirklich, wirklich gute Patientenpersonalrelationen. Das sind ja keine schlechten, sondern die sind sehr, sehr gut verhandelt, sag mal, aus Arbeitnehmersicht an der Stelle. Da ist dann auch in der Charité einiges passiert. Und was wir jetzt insgesamt gemerkt haben, wir haben jetzt im Merger ein Thema gehabt, dass wir im Rekrutierungsbereich schlechter geworden sind. Da haben wir eine Schwächeperiode hingelegt. Das sind einfach, glaube ich, sehr ungünstige Faktoren. Und man hat gesagt, es war einfach, glaube ich, Überlastung des Systems. Ja, dass wir einfach da in einem Bereich einfach schlechter geworden sind, dass wir da überfordert waren und einfach bestimmte Prozesse da nicht mehr im Griff hatten. Das haben wir aber erkannt und jetzt eben gegengesteuert. Und wir sehen da jetzt deutlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Also kommen so zaghaft in die Richtung von unseren Bewerbereingängen, die wir vorher hatten. Die Charité hat wahnsinnig viele in der letzten Zeit gemacht. Hat auch deutlich mehr Bewerbereingänge. Was du natürlich immer schaffen musst, ist dann auch das Personal zu halten und die Fluktuation niedrig zu halten. Und ich glaube, da hat auch die Charité insgesamt unglaublich viel erkannt und eben auch das DRZB und jetzt wir zusammen als DRZC viel erkannt. Also, Tendenz ist, wir waren mal stärker als DRZB, haben jetzt eine Schwächeperiode hingelegt, mussten auch Betten sperren deswegen, aber haben eben auch Betten gesperrt deswegen. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, um die Substanz zu schützen. Und jetzt müssen wir einfach wieder kontinuierlich das machen, was wir schon mal gezeigt haben. Kontinuierlich gutes Personal aufbauen, solide aufbauen, nicht über irgendwelche Bretter hüpfen oder sowas, sondern wirklich beim Personalaufbau gibt es eine Hauptregel, schütze immer die Substanz. Ja, das ist die wichtigste Regel, die es gibt dabei. Den Fehler machen, finde ich, wahnsinnig viele Häuser, dass sie nur aufs Rekrutieren gucken. Das Verrückteste finde ich sowas wie Kopfprämien für neue Mitarbeiter. Also sprich, der neue Mitarbeiter bekommt bis zu 10.000 Euro, wenn er im Unternehmen anfängt. Und die Bestandsmitarbeiter kriegen nichts. Das ist, ich weiß nicht, wer sowas macht. Ganz ehrlich. Also das hört jetzt sehr arrogant von mir an. Tut mir auch leid, wenn gerade ein Krankenhaus das macht und jetzt denkt, was ist der Dienst für ein blöder Typ. Aber man muss sich doch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der neue Mitarbeiter kommt ins Haus. Jeder weiß, der hat gerade 10.000 Euro bekommen von meinem Arbeitgeber. Und ich soll den einarbeiten und krieg dafür nichts. Also was tut man auch den neuen Mitarbeiter in der Situation an? Ja? Das sind so Auswüchse von bestimmten Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Also da muss ich auch, wie mein Sohn sagt, nicht Pflege für studiert haben, ja, für solche Erkenntnisse.
Ja.
Aber es zeigt eben auch, wie manchmal auch verzweifelt bestimmte Bereiche sind. Also, Frage beantwortet, so ein bisschen unklar beantwortet, aber zusammenfassend ist, das DRZB hat ein paar Einschläge mitnehmen müssen. Das ist ja okay, das war halt der Merger so. Jetzt stehen wir wieder auf. Charité, finde ich, ist insgesamt immer weiter auf einer guten Entwicklung, einfach weil das Team da auch immer mehr macht und eine tolle Entwicklung macht und jetzt mit Anke Jentsch, glaube ich, auch einfach eine Wahnsinnsunterstützung dann auch mal hat. Aber klar, beide Organisationen sind in einem weiteren Change wie alle anderen Krankenhäuser. Und die Frage ist, hast du die richtige Idee, die richtige Strategie? Und da würde ich sagen, passt gerade ziemlich vieles.
Ja. Dann noch eine ganz kurze letzte Frage zu ja zu dem Konstrukt Deutsches Herzzentrum an sich und auch, wir haben uns eben, bevor wir auf Aufnahme hier gedrückt haben, hatten wir es ganz kurz davon. Wir blicken gegebenenfalls einer Zeit entgegen, wo Freiwilligendienste noch mal weniger werden könnten in Deutschland. Inwieweit oder wie viele Bundesfreiwilligendienstleistende sind jetzt vielleicht auch bei euch beschäftigt? Und ist das ein Thema, was euch beschäftigt?
Ja, also total, weil auch da, als ich angefangen habe, hatten wir nicht so viele davon. Wir haben jetzt auf jeder Station mindestens einen und wir haben ja auch eine extrem hohe Haltequote davon, die dann auch in den Ausbildungsberuf mit zu überführen. Schönste sind immer die Stories, die FSJlerin oder so, die erstmal Ärztin werden wollten und sich dann für den Pflegeberuf entscheiden. Das ist immer so die Highlight-Story sozusagen. Haben wir auch immer wieder Beispiele für. Ich glaube, es ist absolut notwendig, dass die Jugendlichen nach der Schulausbildung, wo sie wirklich plus dem Thema, wie man gerade insgesamt groß wird, das soll jetzt kein irgendwie Wettern sein gegen die Schwierigkeiten unserer Generation oder sowas, sage ich vor allem nicht als 47-Jähriger wieder, aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass so diese Realität, die du in einem sozialen Beruf erlernst, diese Wahnsinns-Lebens-Input, den du bekommst und damit so viel über dich selbst lernst, so viel Wichtiges auch für dich selbst lernst, den sollten wir diesen Jugendlichen nicht vorenthalten, in meinen Augen. Die können danach auch gerne Bankerin werden oder Wissenschaftlerin woanders und all sowas, aber ich glaube, das, was diese Leute erleben in dieser Zeit, wenn sie gut betreut werden, wenn sie nicht einfach nur fürs Putzen irgendwo hingestellt werden oder sowas, ja, aber wenn sie gut betreut werden, dann wird das die Persönlichkeitsreifung dieser Menschen so weit nach vorne bringen, dass es eigentlich fahrlässig wäre, in dem Bereich zurückzugehen. Also ich glaube, wir brauchen deutlich mehr soziales Engagement. Also das war, glaube ich, nie notwendiger als jetzt, weil du lernst ja zurzeit eher durch unterschiedlichste Medien, dass andere Sachen wichtiger sind.
Ja, aber spannende Perspektive. Die meisten werden ja, wenn sie es lesen, eher denken, oh Mensch, die armen Einrichtungen. Aber es geht nicht nur um die armen Einrichtungen, sondern es geht auch um die jungen Menschen, denen eine Chance auch genommen wird.
Absolut. Also wir dürfen nicht abhängig sein von Buftis oder FSJlern. Also das wäre ja schlimm. Sondern unsere Aufgabe ist es, Menschen etwas zu zeigen, was sie vorher nicht kennenlernen konnten und sich dann entscheiden, in welchen Beruf sie dann gehen wollen. Ich hatte doch auch so ein paar Podcast-Serien, glaube ich, darüber, über Leute, die erstmal Kfz-Mechaniker oder was anderes eben geworden sind, weil sie dachten, na, Pflege, never ever. Und sie dann durch irgendwelche Berührung mit diesem Bereich, mit diesem System auf einmal komplett umgestiegen sind. Also wir dürfen diesen Menschen nicht die Chance nehmen, einmal in diesen Bereich mit reinzugucken, weil es gibt viele schlechte Situationen in der Pflege, ja, aber es gibt unglaublich viele gute Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, Krankenhäuser und da erleben die Menschen etwas für ihr Leben, was sehr, sehr wichtig ist und unser Job ist dafür zu sorgen, dass es nur noch gute gibt und die anderen sozusagen mehr und mehr rauskommen. Da denke ich, wird in den nächsten Jahren einiges passieren. Allein wegen der demografischen Entwicklung und dem Abstimmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die werden einfach geschlossen werden, diese Einrichtungen. Das wird uns vor riesen Herausforderungen stellen. Aber dann werden die Jugendlichen auch was sehen, was sie, glaube ich, weiterbringt.
Ja, wir kennen ja mittlerweile unzählige Geschichten von Menschen, die durch ein freiwilliges soziales Jahr
Zivildienst irgendwas
oder den Zivildienst, ja. Alle drei, wie wir hier sitzen, haben den Weg über den Zivildienst gemacht. Und das, auch wenn ich an mein Studium denke, so viele, die allermeisten, sind die wenigsten, die den Wunsch Realschule vielleicht 9., 10. Klasse haben oder Richtung Abitur denken, das ist das Ding, das will ich tun, sondern
na gut, da tun ja auch einige Verbände und andere Öffentlichkeitseinrichtungen alles dafür, dass die Jugendlichen das auch nicht denken können. Ja?
Also das ist korrekt.
Ja. Also das ist ja, also ich erzähle mal gerne eine Geschichte. Da war ich im Urlaub und da waren zwei junge Menschen, die wollten Lehrer werden. Und ich habe gefragt, warum wollt ihr ein Lehrer werden und so und warum nicht Pflege? Und die so, ja, Pflege, um Gottes Willen, also das ist doch total anstrengend und das könnte ich nicht und außerdem verdient man da kein Geld und all sowas. Und dann habe ich gesagt, ehrlicherweise, Pflege ist der bestbezahlte Ausbildungsberuf in Deutschland. du hast 38 Urlaubstage, dazu kommen dann noch Feiertage und wenn du in bestimmten Einrichtungen unterwegs bist, noch Entlastungsfreitage dazu. Es gibt Pflege, die haben allmählich 52, 62 Urlaubstage, ja, oder Freitage sozusagen. Ja. Einstiegsgehalt bist du jetzt allmählich 3.000, glaube ich, in einigen Kliniken locker, dann mit Schichtdienst noch oben drauf, 3.3. Mit relativ schnellen Aufstiegschancen. Du hast einen Beruf, wo du wissenschaftlich und sozialwissenschaftlich ausgebildet bist, wo du danach entscheiden kannst, ob du in Pädagogik, inhaltliche Weiterentwicklung oder Management geben möchtest oder Wissenschaften. Und die wurden immer nachdenklicher in dem Gespräch. Und von einer weiß ich, dass er dann also nicht Lehrer geworden ist. Das tut mir zwar leid für die Lehrer, weil da brauchen wir auch einige, glaube ich, neue Leute. Aber also das ist ja die Frage, wie du deinen Beruf also repräsentierst und wie du über ihn redest. Und das hat nichts mit dieser Schönfärberei zu tun in der Phase, wo es der Pflege auch schon echt schlecht ging und wir viel zu lange weggeguckt haben. Ja, der Fehler ist ja auch gemacht worden. Aber jetzt in die andere Richtung zu übertreiben, zu sagen, es ist nur noch Sodom und Gomorra, das ist also nicht ganz meine Realität auf jeden Fall. Und da möchte ich nicht als Schönredner bezeichnet werden. Also da gibt's Beweise für.
Erlebst du das oft, dass Pflegekräfte um Gehaltserhöhungen bitten?
Nee, ich glaube, also das Thema Gehalt ist, glaube ich, was da viel wichtiger ist ein Gerechtigkeitsthema. Mhm. Ich finde, man muss sehr, sehr deutlich das ansprechen, dass wir typisch deutsch, wir nur techniklastig denken. Und ich kann nicht verstehen, warum Pflegende auf der Normalstation weniger Gehalt bekommen wie auf der Intensivstation. Ja, es ist beides sehr, sehr anspruchsvoll, was da passiert. Also diese Gehaltsabstufung kann ich nicht immer ganz nachvollziehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die meisten Pflegenden, mit denen ich rede, denen geht's um berufliche Perspektiven und die sind übrigens auch nicht weg vom Bett, sondern die sagen, ich will einfach am Bett das machen, was ich mal gelernt habe und du hast mir jetzt wissenschaftliches Arbeiten beigebracht, Sebastian, also mach mir irgendwie möglich, wie ich jetzt meine wissenschaftlichen Erkenntnisse eben auch einbringen kann. Mhm. Stichpunkt evidenzbasierte Medizin. Und das andere sind eben Arbeitsbedingungen. Ja, also denen ist wichtig, gute, flexible Arbeitszeitmodelle zu haben, sichere Personalbesetzung zu haben, nicht in einem Frühdienst zu fünft, im anderen Frühdienst wieder zu dritt zu sein. Das macht die Leute fertig. Also das sind die Themen. Ja, und Geld ist, da sind wir, glaube ich, schon gar nicht so schlecht aufgestellt. Klar, ich weiß, es gibt gerade in bestimmten SGB-11-Bereichen, das finde ich auch teilweise sehr, sehr schwierig, was da gezahlt wird.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du den Shift beurteilen würdest. Also wir haben den Shift jetzt vielleicht zwischen Normalstation und Intensiv. Ja. Wie beurteilst du den Shift zwischen Altenpflege und Krankenpflege?
Jetzt mache ich vielleicht eine Aussage, die mich vielleicht total, kann vielleicht ein riesen Shitstorm kommen. Zwei Sachen würde ich dazu sagen. Ich glaube, man muss extrem ausdifferenzieren, was man unter Altenpflege sozusagen versteht. Es gibt auch in der Altenpflege sehr, sehr einfache Tätigkeiten. Mhm. Und also das, wo man sich durchaus auch über einen anderen Stundenlohn unterhalten kann. Aber was wirklich SGBL-Pflege ist, ist in meinen Augen eine der anspruchsvollsten Pflege, die man überhaupt machen kann. Es geht nämlich darum, wirklich in dem Umfeld des Patienten fortwährend Education, Empowerment, biografiegetreues Arbeiten. Also du kannst ja, also im Krankenhaus haben wir auch eine Wirkung, wie ich ja gerade mit Magnet belegt habe, also da haben wir auch ein Outcome. Aber im SGB-11er-Bereich ist das ungleich höher sozusagen. Da können wir Leute von Pflegestufe 3 auf 1 wiederbringen, mhm, wenn wir alle unsere Expertise voll ausrollen. Und diesen Leuten sollte man in meinen Augen sehr, sehr gutes Geld zahlen. Aber man darf das nicht über einen Kamm scheren halt. Es gibt da eben wirklich auch solche und solche und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Und ich glaube, da muss man einfach differenzierter betrachten. Man hat gesagt, auch auf der Normalstation und selbst auf der Intensivstation. Wir haben... Das Problem der Pflege ist ja oft diese Tätigkeitsbreite, die wir da haben an der Stelle. Mhm. Das kennen ja ausländische Modelle sehr wenig von ihrem Personaleinsatz her. Das wird sich, glaube ich, auch alles verändern oder hat sich ja auch schon viel verändert. Aber das muss eben auch noch in vielen Punkten nachgezogen werden.
Ich glaube, da wird dir keiner widersprechen und ich glaube, einen Shitstorm haben wir hier auch nicht zu erwarten.
Nee, den befürchte ich auch nicht. Sebastian. Als Mitglied im DBFK hast du dich intensiv für das Berufsbild der Pflege eingesetzt. Was hat dich da angetrieben und wie sieht es aktuell bei dir aus?
Ich glaube, es gibt gerade im DBFK deutlich engagiertere und auch in der Berufspolitik deutlich engagiertere Personen als mich. Ich war eine Zeit lang im Bundesvorstand vom DBFK, damals, als wir die ganze junge Pflege aufgebaut haben und die ganzen Jugendpflegekongresse aufgebaut haben. Da bin ich auch noch ein bisschen stolz drauf. Diese Jupli-Kongresse leben ja heute noch. Ich meine, das ist jetzt auch schon ganz schön lang her, dass wir den ersten Jupli-Kongress da in München gemacht haben. Da habe ich mich engagiert. Ich habe dann aber ehrlicherweise einfach aufgrund meiner beruflichen, aber auch vor allem privaten Situation einfach da irgendwann eine Entscheidung treffen müssen und habe mich da weiter rausgezogen. Also so insofern, da gibt's, glaube ich, wirklich tolle Leute. Ich hatte teilweise auch hier schon im Podcast, die da deutlich mehr sich engagieren. Also da bin ich etwas weniger aktiv an der Stelle, um auch ein bisschen noch Zeit für meine Familie zu haben. Ich gebe aber auch zu, ich fremdel auch gerade ein bisschen damit. Aber das müsste noch mal eine eigene Podcast-Folge dann wahrscheinlich werden.
Sehr gerne.
Also ich würde, glaube ich, ganz gern mal wieder mit denen ein bisschen diskutieren, weil ich mit den letzten berufspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre eigentlich überhaupt nicht mehr klarkomme, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht können die mir einfach mal besser erklärt werden. Ich verstehe sie vielleicht alle nur nicht. Aber also PPR 2.0, dann eine bestimmte Art der Generalistik, wie sie jetzt umgesetzt worden ist und wie sie in meinen Augen teilweise auch krampfhaft umgesetzt wird. Und auch so ein paar Äußerungen finde ich schwierig. Also ich glaube, da wird manchmal so dieses alte Bild der Pflege noch sehr stark befeuert. Und ich kenne, ehrlich gesagt, auch viele tolle Manager, die da auch ein bisschen mit fremdeln. Ich glaube, wir müssten mal so eine Versöhnung wieder ein bisschen mehr haben zwischen Berufspolitik und Praktikern vor Ort. Also gefühlt wirkt das manchmal ein bisschen wie eine Blase. Aber wie gesagt, ich würde gerne, es liegt ja auch an mir, ich rede ja auch nicht mehr mit denen sozusagen. Also insofern muss ich vielleicht einfach auch wieder ein bisschen mehr in die Puschen kommen. Ich unterstütze einfach genau solche Initiativen hier, die wirklich einfach versuchen, politisch aktuell so ein bisschen die Leute, also die Hintergründe einfach noch ein bisschen mehr zu beleuchten und zu beschreiben und dann eben auch andere Leute eben auch vielleicht zu Wort kommen lassen. Ich glaube, wir brauchen einfach eine andere Storyline für die Pflege. Das, was in den letzten 20 Jahren da passiert ist, war einfach nicht mehr gut. Wir haben uns da auch ein bisschen verrannt. Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir einen Satz beigebracht, wer die Schuld hat, hat die Macht. Ja, das finde ich einen total wichtigen Satz. Und wenn du anguckst, wie unschuldig die Pflege ist und an nichts schuld ist, dann ist auch keine Frage, warum wir so machtlos sind. Ich kann mir diese Story nicht anschließen, dass wir Pflegenden immer ausgebotet werden von den bösen Ärzten, von den bösen Kassen. Man muss ganz ehrlich, gerade bei den Kassen kenne ich einige, die haben versucht, die ganze Zeit die Hand zu reichen und all sowas. Und die wurden dann weggeschlagen, weil man ja Kostenfaktor, sondern es ging nicht, dass man Pflege in Geld ausdrücken soll. Ich meine, was sind denn solche Sätze? Das ist genau wie, sowas funktioniert in Magnet zum Beispiel nicht. Wenn du was leistest, dann ist es messbar und dann ist es auch übersetzbar in Geld. Mal ganz hart gesagt. Ja. Und das ist erstmal nicht böse. Das ist überhaupt nicht böse. Das kann einen auch stolz machen. Ja? Und da fehlen mir manchmal so bestimmte Arten des Ausdrucks. Aber wie gesagt, das ist ein, ich will nicht über Leute schimpfen, die jetzt nicht da sind. Ich weiß, dass mein Job wäre, mehr mit denen zu sprechen und mich wieder mehr da zu engagieren.
Neben deinem anspruchsvollen Beruf ist es ja durchaus wichtig, auch mal Zeit für sich zu finden. Wie schaffst du das? Also Arbeit und persönliche Interessen auszubalancieren.
Schwere persönliche Frage. Also ich würde sagen, die letzten anderthalb Jahre ist mir deutlich schlechter gelungen sozusagen. Also ich habe jetzt, glaube ich, eher einen hohen Preis gezahlt. Das merkt man ja immer so an Umfang des Bauches und unreiner Haut und solche Sachen. Das habe ich aber auch immer wieder in meinem Leben mal solche Phasen gehabt, wo ich einfach der Meinung war, okay, wir müssen jetzt einfach powern und uns voll reinhängen, um bestimmten Meilenschritt zu schaffen, um einen bestimmten Durchbruch zu schaffen. Dieser Merger war natürlich sehr, sehr anspruchsvoll, weil es halt auch um unglaublich viel ging. Es ging eben darum, diese auch sehr positiven Sachen des DHZBs in die Charité reinzubringen und dass wir bereit sind, diese guten Sachen aus der Charité auch bei uns mit aufzunehmen. Also eine Sache steht noch ganz stark über diesen Merger, die mir so persönlich wichtig ist. Es geht darum, dass wir versuchen, hier in Berlin zu beweisen, dass wir Versorgung anders machen können. Mit nämlich einem Herzzentrum oder einem sehr großen Herzzentrum in Berlin, mit Spezialisierung, mit sektorenübergreifender Versorgung. Das ist ja das, was wir wissen, was da auf uns zukommen wird. Wir werden von absoluten Zentren sprechen. Also ich meine, das sieht ja jeder gerade. Und da muss die Pflege eine ganz wichtige Rolle spielen, weil wir sind diejenigen, die wirklich in der sektorenübergreifenden Versorgung eine unglaubliche Bedeutung und Rolle spielen. Ja, und da sehe ich Leute wie Jan Kottner und Herrn Evers in der Charité und andere tolle Leute sozusagen, die das alles auch schon wissenschaftlich begleitet und belegt haben. Und wenn wir das ausspielen, vor den Augen des Gesundheitsministers, ja, dann brauche ich keine Jingle über die wieder, wie toll die Pflege ist, sondern wir haben dann bewiesen, warum wir toll sind. Ja, und das ist ein Antrieb, den ich da sehr, sehr stark habe. Und insofern muss man dann manchmal powern, aber dann ist irgendwann auch wieder genug. Also irgendwann kann der Körper auch nicht mehr. Das muss ich dann auch erkennen. Ich muss auch ehrlich gesagt anerkennen, dass ich älter werde. Also auch das merke ich ehrlicherweise. Also ich konnte bestimmte Powerphasen länger ertragen und länger durchhalten. Ja, aber was tue ich für mich? Grundsätzlich habe ich immer wieder Sport gemacht. Das tat sehr gut. Hockey, ein sehr schöner Sport, wo du mit dem Schläger auf den Ball drischst und dich also neben dir so tierisch rennen musst, auch bestimmte Aggressionen loswerden kannst, wenn du dann so einen Ball einmal übers Feld schlägst. Habe ich eben jetzt im Rahmen des Mergers eben leider mit aufhören müssen und jetzt ist einfach wieder deutlich mehr Radfahren, also diese Altherren-Sports, die jetzt ein bisschen meine Tochter spielt Tennis, da fange ich jetzt auch gerade so ein bisschen mit an. Also Hauptsache Bewegung.
Nicht auf der Straße und nicht in Badelatschen Tennis.
Ja, weil wir spielen hier manchmal im Garagenhof sozusagen, da geht's noch ganz gut, ja. Aber ich habe dann Turnschuhe an meistens, ja. Aber wenn ich immer auf die Garagendächer klettere, dann mache ich mir manchmal immer Sorgen, ob die halten, ehrlich gesagt, wenn ich die Welle da wieder runterhole. Nein, und das andere ist, ich sag mal so, was ich immer gemacht habe, und da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich, mir meine Familie schon sehr wichtig ist. Also ich glaube, ich kann sagen, dass ich doch relativ viel Zeit auch mit meinen Kindern verbringe, die mich in meinen Augen auch zu einer besseren, Person oder auch Führungsperson haben werden lassen. Also durch die Auseinandersetzung mit den Kindern lernst du viel über dich selbst und damit ist das eine gute Voraussetzung, auch im Bereich Führung besser unterwegs zu sein. Ja, und das sind für mich so die wichtigsten Sachen. Und klar, ich darf nicht so viel über meine Frau sprechen, sonst bricht meine Stimme, aber meine Frau spielt da auch eine sehr wichtige Rolle.
Ja, die war ja auch diejenige, und du bist ja auch öffentlich, hast du uns allen, die dir folgen auf LinkedIn, ja auch davon berichtet, dass die zuletzt dafür gesorgt hat, dich an Bewegung zu erinnern. Und du hast ja immediately darauf reagiert. Die Frage ist ja jetzt, bist du dran geblieben oder war es eine Eintagsfliege, die Runde um Potsdam?
Nein, aber ich habe diese Jojo-Effekte kenne ich gut, aber die sind bei mir eher so zyklisch über Jahre sozusagen. Also ich habe dann so jahrelang
einmal
läuft alles ja sehr gut und dann überpower ich manchmal dann, also eben anderthalb Jahre so ins Negative sozusagen. Hat super angefangen. Hat auch echt viel Spaß gemacht, wieder auf dem Rad zu sein. Und wir haben dann so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir dann zur PSD-Herzfahrt gefahren sind. Und das waren halt 40 Kilometer hin und 40 Kilometer zurück. Und unser jüngster Samuel war halt hinten im Hänger bei mir. Also hatte ich dann noch hinten so mit so Picknick irgendwie so 25 Kilo dran. Und da war eigentlich alles okay. Aber es war dann, dass der Knöchel irgendwie wehgetan hat. Und das muss ich sagen, das gehört ja auch manchmal zum Altern dazu. Man macht ja bestimmte Erfahrungen. Und ich habe manche Sachen echt nie verstanden, auch zum Beispiel Schmerzen. Ich kannte Schmerzen bis jetzt kaum. Und jetzt war ich mal so 2 Tage, hatte ich richtig schwere Schmerzen. Also das kann ich gar nicht. Und vor allem, wie das aufs Denken auch sich, also wie du wirklich, Halleluja. Also das war sehr beeindruckend. Also aber ist jetzt wieder weg. Also jetzt morgen geht's ja auch in den Urlaub und ich hoffe dann, dass da jetzt alles wieder gut ist, alles tut die.
Wo geht's denn hin für die Familie Dienst?
Nach Rom, das ist bei uns ja häufig sozusagen ein Programm, weil meine Frau ist ja Italienerin.
Ah.
Heißt, ist auch eine sehr, also ist ja selber italienische Krankenschwester und hat sich dann nach Deutschland integriert sozusagen, also ist dann nach Deutschland gekommen, hat ihre Integration hier selber durchgeführt, im Pflegeheim übrigens hat deswegen auch eine sehr hohe Affinität zur Altenpflege auch an der Stelle, hat dann auch sich sehr für ausländische Integrationen, also hat auch für Firmen gearbeitet. Ja, und ist jetzt seit kurzem auch Masterpflegepädagogin. Da sind wir sehr stolz an der Familie drauf. Also sie hat einen höheren Titel wie ich. Also sie könnte sozusagen
das Türschild kann quasi das gleiche bleiben. Pflegedirektion, genau, Dienst.
Genau. Ja. Also sie hat so ein sehr schönes Beispiel dafür immer, dass sie sagt, als sie nach Deutschland gekommen ist, konnte sie nicht verstehen, warum sie als akademisierte Pflegekraft ein Arzt fragen muss für ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament, was jeder Mensch sich in eine Apotheke holen könnte und nehmen könnte, warum muss sie dann fragen? Mhm. Sie meinte, daran wird doch die ganze Idiotie des Systems deutlich.
Ja, total. Ja. Wollte reden auf die Bandscheiben, aber nur mit ärztlicher Verordnung.
Selbstverständlich.
Wenn der Knöchel mal schmerzt, dann muss der Doktor kommen für die Voltaren-Salbe. So ist
das. Also das ist total bescheuert. Also da bin ich überzeugt davon, dass sich das eben massiv ändern wird. Wir sind ja da eine absolute Insel in Deutschland. Das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja auch nicht so, dass du sagen kannst, es ist irgendwie in Westeuropa oder sowas so, sondern es ist ein reines deutsches Spezifikum. Und wie lange wir uns Deutsche diese Sonderwege aufrechnen und uns selbst in die Tasche lügen. Ich finde, das siehst du halt super auch eben an der deutschen Nationalmannschaft und so, ja, dass wir sind in der Lage, uns 10, 20 Jahre lang in die Tasche zu lügen und zu sagen, es ist doch alles gut und wir sind doch immer noch die Besten. Und eigentlich weiß jeder, dass wir den Anschluss schon verloren haben. Und selbst wenn dann die Ergebnisse auf dem Platz passieren, ja, dann sagen wir immer noch so, nö. Erst wenn wirklich das komplett zusammenbricht, dann haben wir wieder irgendwie die Gabe, das wieder aufzubauen und dann sogar gar nicht so schlecht aufzubauen. Dann sind wir wieder eine Zeit lang vor der Welle. Ja. Und dann verpennen wir wieder die ganze Entwicklung. Und wie gesagt, das ist wirklich in der deutschen Pflege sehr, sehr extrem. Da glaube ich sehr stark dran, dass wenn wir jetzt diese Welle nicht nehmen, dann ist es auch vorbei. Also dann, sage ich mal, es wird dann irgendwann, gibt's dann wirklich keine Pflege mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich dann noch engagieren werde, sondern dann ist wirklich so, dann sagst du, nenn den Beruf Hubbeldubbel, ja. Das sind letztendlich, nennen die alle MFAs oder irgendwas, ja. Dann laufen da alle rum und du hast ein völlig überfrachtes System, weil du Ärzte damit beschäftigst, Voltaren-Verbände eben anzuordnen. Ja. Und nicht die eigentlichen Synergien einer Gesellschaft nutzt, die Leute entsprechend ihren Bildungsabschluss einzusetzen. Aber dann wird es halt voll vor die Wand fahren. Also dann, das wird halt brutal werden. Ja. Die Leute sind dann halt nicht mehr versorgt. Also dann sind halt die Krankenhäuser dicht, dann kommt da keiner rein, dann gibt's keine Pflegeheime mehr, weil die Leute da rausgegangen sind. Und dann bin ich gespannt, wer dann die Antworten gibt. Ja. Ja.
Können wir umbauen in Hostels und Spielotheken oder so. Die Pflegeheime.
Ja, nur irgendwo musst du halt wirklich mit den alten Leuten dann hin. Und ich finde es hochbedenklich, dass in so einer Zeit das Thema, was in meinen Augen juristisch völlig okay geregelt ist mit aktive, passive Sterbehilfe. Also das ist für mich völlig, wir haben genug Spielraum in diesen Bereichen. Und genau jetzt kommt eine Diskussion wieder, ob man doch nicht so eine Pille geben könnte. Genau in der Zeit, wo auf einmal die Pflegeheime alle unter Druck kommen und all sowas. Und wirklich, also du hast Beiträge in den Medien, die waren hintereinander so geschaltet. Erster Beitrag, der Eigenanteil steigt auf über 2000 Euro. Also wird die ganze Zeit verschwiegen, was eigentlich noch alles vom Staat übernommen wird, bla bla bla. Aber das war die Headline. Eigenanteil über 2000 Euro. Zweite Headline, der Bundestag berät über eine Neuordnung der Sterbehilfe. Überleg mal, was das mit einem macht, der 80 Jahre alt ist und sich fragt, wo, ob er seinen Kindern noch vererben kann. Ja. Das finde ich frappierend.
Das ist krank. Ja.
Das stimmt.
Also ich habe das auch mitbekommen tatsächlich, aber der Zusammenhang, den habe ich verpasst. Also diese Art von Medienschaltung, der ist bei mir so nicht wahr, aber Wahnsinn. Das ist ja, kann man kaum jemandem erzählen. Gut, wir machen es jetzt in einem Podcast, jetzt hören es dann Menschen.
Ich würde jetzt keine Wahnsinns wahrscheinlich absichtlich, sondern ich finde, das zeigt einfach eine gewisse Gedankenlosigkeit, die einfach da auch mit eine Rolle spielt.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, halt immer eine gewisse Sensationslust. Ne?
Ja.
Aber jetzt wollen wir nicht irgendwie Medienbashing machen, weil ich glaube, das wäre dann auch unfair. Aber wir müssen eben wachsam sein bei sowas. Und wie gesagt, wir haben einfach, glaube ich, die Situation, wir werden eine sehr geringe Ressource Mensch haben, die wir sehr pflegen müssen, um Menschen, die sehr viel für dieses Land und für die Kinder getan haben, eine gute Versorgung möglich zu machen und nicht irgendwie ein Ausweg in der Pille dann irgendwie da ist. Ja. Also ich meine, es geht ja weiter, wenn halt diese Pflegeheime geschlossen sind, dann ist es ja auch so, dass die Angehörigen nicht mehr arbeiten können, weil sie sich um die Menschen kümmern müssen.
Richtig, ja.
Also wie viel Druck da auf einmal in Familien gegeben wird, finde ich, kann keine Aussage über einen Sozialstaat sein. Und wie gesagt, wir tappen da nicht, und das ist das, was mich am meisten ärgert, wir tappen da ja nicht huppala, völlig überraschend rein, ja. Ja, sondern das war mit Ansage, Ja,
also mit Suchscheinwerfer und Fernlicht.
Wie gesagt, man kann das aber alles umdrehen, indem wir eben die Leute für diesen Beruf begeistern, indem wir sehr stark digitalisierte Technik einsetzen, andere Arten von Überwachung, eine gewisse Arztzentriertheit aus dem System rausnehmen. Und das ist kein Angriff auf die Ärzte, sondern ich nehme das, ehrlich gesagt, in den Gesprächen mit den Ärzten, mit denen ich rede, sehr stark wahr, dass sie sich drüber freuen. Ja, die sagen auch so, auch wir sehen, das System fährt so vor die Wand. Die wollen einen Regelungsrahmen, die wollen einen Handlungsrahmen. Da muss man einfach nur mal ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und dann sieht man, dass einige Länder das wirklich gut geregelt haben mit einem Wahnsinns-Outcome. Und dann kann man mir auch nicht immer nur sagen, das geht ja da, weil es nur 5 Millionen sind. Und das geht dann nicht bei 80 Millionen. Wir sollten gelernt haben aus der Wirtschaft der letzten 10, 15 Jahre, dass Skalierungseffekte durchaus möglich sind, wenn du einmal die richtige Idee hast. Mhm. Ja? Und die richtige Idee heißt effizienter Personaleinsatz, dass die Leute in ihrem Beruf bleiben und vor allem die Power der Pflege dazu bringen, Menschen wieder gesünder zu machen, längerfristig hier zu Hause leben zu lassen, Education, Beratung, Angehörigenbetreuung und, und.
Ja, es bedarf da definitiv Mut zu echter Veränderung. Also das ist nicht mehr irgendeine kleine Reformsache. Das haben wir die letzten 20 Jahre auch erlebt, dass wir uns von Reform zu Reform geschlagen haben. Das würde aber bedeuten, dass es wirklich von Grund auf dieses Gesundheitssystem in seinen Strukturen angefasst werden müsste.
Ja, das teilweise. Ich finde, es fängt noch mit was anderem an. Also so ist ja auch, kommen wir wieder zum Magnet zurück, vor Shared Decision brauchst du ja Shared Knowledge. So, und ehrlicherweise, ich meine, wir können ja gerne uns die Beiträge noch teilweise von Selbstverwaltungsorganen sagen oder von Politikern und so anschauen, die vor einem Jahr gesagt haben, in meinem Bundesland wird kein Krankenhaus geschlossen. Hm. Ja? So eine Aussage zu treffen vor wirklich jetzt jahrelang bekannten Zahlen, dass wir im europäischen Vergleich fast genauso viele Krankenschwestern haben pro Bevölkerung wie alle anderen Länder, aber pro Fall Hertha BSC sind, also sprich, also pro Bevölkerung sind wir so mit Dortmund und Bayern unterwegs und pro Fall sind wir bei Hertha BSC. Das sind ja auch keine alternativen Fakten, über die wir hier reden. Es ist, lasst uns alle an einen Tisch setzen und dann möchte ich denjenigen hören, der sagt, das ist nicht so. Dann ist das ja keine Katastrophe, sondern es beginnt, dass ich erstmal ein gemeinsames Bild der Lage habe. Und nicht das Bild der Lage sofort interessensgeleitet irgendwie versuche zu verzerren, zu verwaschen, all sowas. Und wenn wir dieses gemeinsame Bild der Lage haben, dann findet man Lösungen. Findet man immer. Dazu muss man Sachen verändern, die Leute mitnehmen bei diesen Veränderungen. Die kannst du aber auch nur mitnehmen, wenn du vorher mit denen das gemeinsame Bild der Lage auch beschrieben hast. Und denen nicht sagst, wir machen es jetzt einfach so. Das kann man schaffen. Das ist auch keine Rocket Science, über die wir uns hier wieder unterhalten. Mhm. Es fängt aber mit dem Mut an, sich einmal ehrlich zu machen und sagen, da stehen wir. Das sind die Lösungen und die werden teilweise schwierig sein, die werden hart sein, die werden auch bestimmte Veränderungen mit sich bringen, aber es wird eine Lösung. Und dann wird wieder eine neue Phase der Stabilität kommen. Und dann setzen wir uns mit dem nächsten Problem auseinander. Ja? Aber wir machen jetzt alles darauf hin, zu dieser neuen Stabilität zu kommen. Und nicht zu diesem wirklich unter Scheinwerferlicht vollen Crash und dann am Ende wirklich nur darüber aushalten, wer am meisten schuld ist. Damit spült man bestimmten Parteien Wählern zu, ja, weil man sagt, ey, wo ist denn die Lösung?
Ja.
Das möchte ich aber eben für meine eigene Berufsgruppe eben auch so klar haben, dass meine eigene Berufsgruppe diese Lösung auch wirklich postuliert. Aber auch ehrlich zu sich ist, wie wir uns selber in diese Lage auch mitmanövriert haben. Wir sind nicht unschuldig daran, dass es so ist. Wir sind nicht die armen Unterdrückten. Wir haben da unseren Teil zu beigetragen. Das ist nicht schlimm. Ist auch kein Klugscheißen in die Vergangenheit. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ich weiß nicht, wie ich die Entscheidung getroffen hätte, wenn ich vor 20 Jahren die Verantwortung gehabt hätte. Alle Entscheidungen haben seinen Kontext. Aber wir sind jetzt in der Situation, aus den Fehlern zu lernen. Dazu muss man sie einmal benennen, ohne Blaming, ohne Leute fertig machen zu wollen. Und dann sagen, wie kommen wir gemeinsam, Shared Decision, da irgendwie raus. Und man hat gesagt, das ist einfach Magnet. Und das ist eigentlich, ehrlicherweise, ich habe mich nur nach meiner Familie gefragt, das ist das, was in meiner Familie tagtäglich passiert. Dass wir uns ehrlich machen, warum sieht's gerade in der Küche so aus, wie es aussieht und wer ist jetzt daran schuld, dass das so und so passiert ist. Und man dann sagt, okay, was lernen wir daraus? Das kann ich in einer Organisation machen, indem man ehrlich sagt, wer hat hier welchen Anteil an der Situation, ja, und wie kommen wir da raus? Und das kann ich auch für ein Land machen. Eigentlich ist es ziemlich simpel, aber es fängt mit dieser Ehrlichkeit am Anfang an.
Ja. Ja, super. Wir haben eine abschließende Frage. Du wirst wissen, was jetzt kommt, vermutlich. Nämlich die berühmt-berüchtigte Kaffeefrage. Lieber Sebastian, wie trinkst du denn deinen Kaffee?
Oh, also tatsächlich habe ich bis zu der härtesten Mergerzeit überhaupt nie Kaffee getrunken, sondern ich habe dann irgendwann angefangen, in der Mergerzeit Kaffee zu trinken. Ich bin wirklich ein Krankenpfleger, der keinen Kaffee getrunken hat. Meine Kollegen haben aber gesagt, ich koche guten Kaffee. Aber ich habe mich im Nachtdienst immer mit Orangensaft über Wasser gehalten.
Wir haben ja jetzt quasi zwei Extreme bei dir. Krankenpfleger und eine italienische Frau und du trinkst keinen Kaffee.
Ja, ja, das stimmt. Aber es war wirklich so. Ich mochte das noch nie. Und ich habe jetzt eine Zeit lang Kaffee probiert, habe aber auch gelernt, Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee. Also ich habe dann auch so einen Automaten mal Kaffee getrunken. Da haben meine Mitarbeiter gesagt, das ist überhaupt kein Kaffee, was du da trinkst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe irgendwas da immer in mich reingeschüttet, weil ich hatte eine Zeit lang viel zu viel von diesem Red Bull-Zeug getrunken. Das ist auch nicht gerade das gesündeste Zeug. Und jetzt will ich einfach wieder ein vernünftiger leben und ein bisschen mehr Ausgleich haben, dass dann sozusagen wieder mein normaler Orangensaft ausreicht. Und dann erzähle ich euch lieber, was für einen Tee ich trinke. Das ist nämlich Morgentau-Tee. Ein sehr schöner grüner Tee, kann ich nur empfehlen. Kann man gut trinken, sehr gesund. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten über Wasser gehalten hat.
Sehr gut, Morgentau-Tee. Ich werde es mir merken und probieren. Aber heißt tatsächlich auch in Italien mit der Verwandtschaft von der, also kein Espresso, kein.
Nee, die kennen das aber auch schon.
Okay.
Aber die finden mich aus unterschiedlichen Gründen auch merkwürdig, aber trotzdem haben sie gut.
Aber ich muss sagen, also wir waren jetzt auch öfters in Italien und es gibt gefühlt keinen besseren Kaffee als wirklich diese Espresso-Bar, wo man reingeht für 1 Euro mal eben kurz im Vorbeigehen eine Tasse. Boah.
Ja, die Italiener verstehen es schon zu leben. Die haben zwar auch andere Probleme in ihrem Land, aber ja, die Ess- und Trinkkultur ist in Italien schon was sehr, sehr Besonderes.
Ja, das stimmt. Und wenn ich dann überlege, wenn wir dann da von dem Espresso für 1 Euro, der wirklich ganz hervorragend ist, hier auf der Raststätte aus dem Kaffeeautomat für 7,50 Euro, irgend so einen wässrigen Milchpulver, Kaffee, lösliche Kaffeepulvermischung, bah.
Ja, also wie gesagt, es ist ja bei mir auch mit dem Essen und so, hat sich das komplett verändert. Also du kannst irgendwie keine abgepackte Aldi-Wurst mehr essen, wenn du einmal normale, gute Wurst da gerade aus Italien gegessen hast. Das ist einfach so, das isst du dann nicht mehr. Du spürst dann einfach, was da wirklich alles für ein komisches Zeug drin ist. Mhm. Also dann einfach weniger lieber, ja, und dafür halt die bessere Qualität und dann genießt du das auch. Komplett richtig. Anders, anstatt dass du dir so 2 Scheiben Bierschinken wo drauf machst. Das bringt dann auch nicht so viel.
Gut, mit dem Bierschinken, denke ich, beenden wir diese Folge. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst und ganz viel Spaß in Rom, Italien.
Dankeschön. Ich werde berichten.
Ich bin ein bisschen neidisch.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.